Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo, ihr süßen kleinen Zauberschnittchen mit Sahnefüllung. Hier ist Basti Bielendorfer, der gut genannte Lispelmann. Und ich grüße Reini Remford, das alte Corona-Grippe.
Hallo, hallo.
Ich bin ein Eimerbiest. Wie geht es dir? Wie ist der Krankenstand? Hast du Ebola jetzt eingesammelt? hast du irgendeine tropische Krankheit, von denen die Ärzte noch nicht wissen, was es ist?
Ich bin im Grunde quasi wieder gesund. Also eben, man könnte sagen, ich bin fast wiederhergestellt. Ich habe es heute geschafft, 2 Schritte zu gehen ohne Gehhilfen. Nach 2 Schritten ist Ende, aber bis dahin geht's immerhin. Also 2 Schritte ohne Gehhilfe gehen.
Es fühlt Danke, sich so Dr. An. Charles X. Xavier, das gefällt mir sehr gut.
Nee, es ist die Knochenschmerzen, also die Schmerzen am Bruch, wo dieses Implantat sitzt, haben nachgelassen, sind deutlich weniger geworden, was sehr angenehm ist. Was ich jetzt allerdings merke, ist, dass mein Körper die Muskeln komplett abgebaut hat. Und ich finde das erschreckend erstaunlich, wie schnell der Körper Muskeln abbaut, die er nicht mehr braucht. Ich meine, du wirst es kennen.
Es ist sehr erstaunlich, dass er Muskeln abbaut, die er nie gehabt hat. Also ich meine, es war ja früher schon, du bist ja... Bist ja so irgendwo auf der Muskelstärke eines Axolotls. Dementsprechend ist es für alle überraschend, dass du den aufrechten Gang ohne hinzufallen bisher beherrscht hast.
Ja, aber du musst immer daran denken, es sind die 2 Beine, die dich auf 10 Kilometer geschlagen haben. Das darfst du nie vergessen.
Wirklich, bis ich eines Tages ins kalte Grab einfahre. Ich wette, all meine Freunde werden heulend am Grab stehen und du wirst dann noch so eine Rede halten, die du abschließt mit: Er war ein guter Typ, aber ich habe ihn auf 10 Kilometer geschlagen.
Vernichtet. Ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe ihn vernichtet.
Ja, ist ja gut. Reini, das liegt in so ferner Vergangenheit, das ist ehrlich gesagt, wie sagt man, Zukunft ist Vergangenheit. Das ist ein guter Übergang zu meinem Wochenthema, weil ich habe mir diese Woche alle 4 X-Men-Filme der neuen Generation angeguckt. Mit James McAvoy und Michael Fassbender als Magneto. Naja, es gibt 4 eine Subplots, wo die X-Men bzw. die Führer der X-Men, Magneto und Charles Xavier, noch nicht komplett verfeindet sind und als junge Männer dargestellt werden. In den 60ern, 70ern, 80ern und 90ern.
Davon habe ich, glaube ich, auch mal einen gesehen.
Ich habe alle 4 diese Woche geguckt und war überrascht, dass der letzte, der 2019 erschienen hat, Dark Phoenix.
Ist da nicht auch irgendwas mit Zeitreisen drin?
Der erste ist mit Zeitreisen, genau. Ja. Oder die sind alle ein bisschen mit Zeitreisen. Der erste spielt zur Kuba-Krise und vermengt relativ cool die Fake-Historie der X-Men mit der echten Historie der Menschheit. Also zum Beispiel die Kuba-Krise kam auch zustande durch die X-Men in dem Film.
Ah, okay.
Und das ist eigentlich alles ziemlich cool gemacht. Und komischerweise ist der 4. der dann auch diese Reihe beendet hat 2019, völlig gefloppt und wurde von den Kritikern zerrissen und hat mir fast mit am besten gefallen. Der ist kohärent. Die Grafik, also die Effekte sind super. Im ersten sind die Effekte sehr schwach, weil der innerhalb von 7 Monaten gedreht werden musste aufgrund irgendwelcher Kalenderprobleme. Also er musste innerhalb von einem Jahr diesen riesigen Hollywood-Blockbuster fertigstellen. Matthew Vaughn, der Ehemann von Claudia Schiffer, ist trotzdem guter Film geworden. Kevin Bacon spielt den Bösewicht. Und der letzte hat mir richtig gut gefallen. Der dritte ist der, den ich am schwächsten fand.
Wie heißt der dritte? Apokalypse, okay.
Da kämpfen sie gegen so ein blaues Männchen, das aussieht wie ein schlecht gelaunter Schlumpf. Und der heißt Apokalypto, glaube ich, oder Apokalypto, keine Ahnung, wie der Arsch heißt. Jedenfalls spielt er so eine Art Pharaonenmonster aus 4000 Jahren verschüttet in der Pyramide.
Den habe ich tatsächlich auch gesehen und da habe ich mir auch gedacht, was ist das?
Ja, also den fand ich durchgängig schwach, den Film. Der hat aber gute Kritiken gehabt und ich verstehe nicht, warum. Weil die Effekte sind nicht gut, der Bösewicht ist total lachhaft, also der sieht ja wirklich absurd aus. Der Darsteller, der darunter steckt unter der Maske, Oscar Isaac, ist eigentlich ein sehr guter Darsteller, der in vielen tollen Filmen mitgespielt hat, Ex Machina, in den neuen Star Wars Filmen. Aber wirklich ein toller Darsteller, der aber völlig vergeudet ist, weil der gar keine Mimik hat unter der Maske. Und der Bösewicht ist so doof, also der ist einfach so ein doofer Bösewicht, der so völlig absurd ist. Im 4. Teil finde ich das alles viel besser und mir haben die besser gefallen als die alten X-Men-Teile, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mag auch Michael Fassbender und James McAvoy, wie man ihn ausspricht. Im Deutschen machen viele den Fehler, nennen ihn James McAvoy, aber er ist James McAvoy.
Also ich mochte die alten Filme auch nicht so sehr. Ich finde aber, Das ist wie, also das ist irgendwie wie bei allen Marvel-Filmen. Mit der Menge an X-Men-Filmen hat es für mich irgendwann aufgehört. Ich habe dann irgendwann habe ich nur gesehen, ach, schon wieder ein neuer, und habe es gar nicht mehr wahrgenommen.
Das kann ich nachvollziehen, weil natürlich diese massive also es gab ja Zeiten, jetzt besonders so vor 5, 6, 7 Jahren ungefähr, da wurde man ja mit Superheldenfilmen wirklich zugeschissen.
Ja.
Und
mit dem Marvel Cinematic Universe, ne?
Genau, mit dem Marvel Cinematic Universe. Das gleiche hat ja dann auch, wie heißen die anderen nochmal hier? Die
DC?
DC hat das ja auch probiert, ja. Aber es hat ja gar nicht funktioniert.
Die waren auch Batman, Batman vs. Superman, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe.
Habe ich nicht gesehen. Also ich weiß, dass sie sich fürchterlich prügeln und dann ganz am Ende stellen sie fest, dass ihre Muddis den gleichen Namen haben und dann ist alles wieder okay.
Ja, das ist ein bisschen wie bei Star Trek. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher Star Trek das nochmal ist, wo am Ende irgendwie rauskommt, dass die Romulaner und die Vulkanier die gleichen Vorfahren haben oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Treffen der Generation war oder so.
Das geht ja aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen mehr klar als, also ich finde, Martha, und dann sagt der andere, deine Mutter heißt auch Martha. Also ich weiß nicht, wo ich das weiß. Ich habe ja immer so ein fotografisches Gedächtnis für irgendwelchen Filmscheiß. Aber ich habe den Film nie gesehen, weil ich auch, Superman ist für mich auch der langweiligste aller Superhelden. Immer gewesen. Diese absolute Allmächtigkeit, die der besitzt, macht ihn gleichzeitig zur total öden Figur.
Ja, wobei ich diese alten Superman-Filme als Kind sehr mochte. Ich weiß nicht warum, aber...
Ja, das war ja auch, da gehst du auch mit einem anderen Mindset da dran.
Ja.
Aber grundsätzlich kann ich verstehen, ne, weil die natürlich diese... Die haben so eine Cheesiness, auch was sehr kinderfreundliches, weil die ja so blutleer sind und sehr, sehr harmlos, wenn man ja so möchte.
Und da ist die Story, geht auch wenig tief. Ne? Es gibt einen klaren Bösen, es gibt einen klaren Guten und man weiß von Anfang an, der Gute wird gewinnen.
Am Ende. Genau, aber das weiß man ja eigentlich bei allen. Also das ist ja einfach...
Ja, ja, aber da weiß man, dass es nicht mal irgendwie... weiß nicht, irgendwie eng wird oder so. Wobei...
Also ich glaube aber, das ist der Hauptgrund, warum Deadpool so ein riesiger Erfolg geworden ist, weil es halt die vierte Wand durchbricht. Ne? Und ja, weil es diese Absurdität von Superheldenfilmen, in denen Leute halt nie wirklich sterben und dann auf einmal überleben sie doch durch irgendein Wunder aus dem Himmel, irgendeine sogenannte Deus Ex Machina, also ein Gott aus der Maschine-Lösung. Und Deadpool macht sich ja genau darüber lustig. Und das plus, dass er halt super total ist. Das ist mir jetzt auch bei den X-Men-Filmen wieder aufgefallen, wie unfassbar viele Leute dort sterben und du siehst keinen einzigen Tropfen Blut. Also in diesem Apokalypso-Film, erinnerst du dich daran noch? Das ist sowieso völlig absurd. Am Ende wird ja, ich weiß, wir spoilern jetzt ein bisschen, piep, also für 30 Sekunden einmal kurz nicht zuhören, wenn ihr den Film noch sehen wollt, da wird ja am Ende eigentlich wirklich die ganze Welt zerstört. Ich finde das ja krass, da wird der Eiffelturm, alles fackelt ab. Im vierten Film ist alles wieder da, weil die Mutanten alles wieder aufgebaut haben, so mit Geisteskräften. So endet ja der dritte Teil, dass dann auch die Akademie wird alles mit Geisteskräften wieder aufgebaut. Mhm. Und da sterben Milliarden Menschen in diesem Film und es gibt nicht einen Tropfen Blut, keinen einzigen. Und da sind so Sachen, da hätte ich mich mit 12 mit abfinden können, aber als erwachsener Mann kann ich das dann irgendwie nicht mehr ernst nehmen.
Ja, man ist als Kind eh deutlich wohlwollender, was so schlechte Stories angeht. Ne? Also, und zwar bei allem, also bei allen Superhelden. Man hat halt auch noch nicht so viel
natürlich
gesehen.
Natürlich bei so Meisterwerken, ne, wie den Goonies, da gibt's keine Story-Probleme. Also der zweieugige, vieräugige, achtäugige Willy. Das
ist der einäugige Willy. Es ist der einäugige Willy.
Irgendwie muss ich mal an deinen Schwanz denken, wenn ich das höre. Der einäugige Willy.
Der das Piratenschiff bewacht.
Ja. Ja, also natürlich gibt, ich habe ja schon oft Pitch-Meeting von Ryan
so oft schon Dings empfohlen.
Ja. Weil der wirklich genau das macht, was man so als Normalzuschauer nicht macht, nämlich diese absurden Plotholes, über die man nicht nachdenkt, herauszustellen. Und das ist eine wirklich sehr, sehr unterhaltsame Serie. Da habe ich zum Beispiel alle Twilight-Teile durch kennengelernt, weil ich mir natürlich nie auch nur einen einzigen von diesen Schundfilmen angeguckt habe. Und dann habe ich mir die Zusammenfassung von Pitch Meeting von den Twilight-Filmen angeschaut und habe gedacht, es kann ja gar nicht wahr sein, wie dämlich das ist. Ja. Also das ist ja wirklich dämlich auf einem ganz anderen Niveau. Also sie wird ja am Ende schwanger von einem Vampir. Und der Typ hat keine Säfte im Körper, verstehst du? Er hat keinen Tropfen Blut im Körper.
Er glitzert.
Aber der Pimmel funktioniert noch.
Er glitzert. Ich glaube, wo wir gerade bei DC Comics und Filmen und Vampiren und so sind, ich glaube, für nächstes Jahr ist ein neuer Blade geplant.
Ist er mit Mahershala Ali, dem Hauptdarsteller aus Green Book, ein Film, der vor 4 Jahren, glaube ich, den besten Oscar gewonnen hat, mit Viggo Mortensen. Da ging es um einen Jazzmusiker, der in den 60er Jahren als Schwarzer durch eine Tour durch die USA macht und natürlich aufgrund seiner Hautfarbe massive Diskriminierung erlebt. Aber, und von einem
hast du schon mal empfohlen sogar?
Ja, Green Book habe ich empfohlen. Wirklich schöner Film. Mascha Ali ist. Ich weiß nicht, ob man Blade wirklich neu auflegen
das,
muss.
Genau, das
aber am Ende müssen
sie
ja immer alles
muss,
neu auflegen.
Aber genau das habe ich auch gedacht. Muss man Blade nochmal neu auflegen? Ich frage mich sowieso, da haben wir wahrscheinlich auch schon mal gesagt, warum gibt es so viele Reboots und so eine Scheiße?
Naja, ganz einfach, weil mit Nostalgie lässt sich Kohle machen.
Ja.
So ist es.
Aber was Neues wäre doch auch mal schön. Neue Geschichten.
Ja,
ich glaube, das ist doch was, warum man als Erwachsener anspruchsvoller ist, was Filme angeht, weil einen diese Standard-Stories so sehr langweilen. Also das ist ja auch der Grund, ich habe ja mal gesagt, ich kann Actionfilme kaum noch gucken, weil mich das langweilt. Und irgendwann erwischst du dich, dass du lieber in einem Film aus dem Programmkino sitzt, als in so einem Popcorn-Kinofilm.
Ja klar, weil die auch öde geworden sind. Ich habe letztens mir irgendwie in einer Laune Bullet Train angeschaut.
Ah, den habe ich, der wurde mir nur empfohlen auf Netflix.
Wer hat dir das denn empfohlen?
Netflix. Mit,
ach so, okay. Ja, okay. Ja, das, dann kann man davon ausgehen, dann ist es legit. Also, ich will gar nicht zu viel zu diesem Film sagen. Ihr könnt ihn euch durchaus angucken. Es ist ertragbares, zweistündiges Kino. Aber wenn man ehrlich ist, ist es eine vollgepfropfte, ziemlich verblödete Vollhommage an Tarantino. Also es möchte Tarantino-esque sein, mit ewig langen Dialogen, bevor Leute auf grausamste Art und Weise vor den Zug geworfen, zerhäckselt, zermatscht werden. Dann gibt es Figuren, die einfach nur Abziehbilder sind. Also natürlich sind Figuren oft nur Abziehbilder, weil nicht jeder Film hat die Zeit, sich eine Charakterstudie wie jetzt There Will Be Blood über Daniel Plainview, also von Daniel Day-Lewis gespielten Hauptcharakter, weil nicht jeder Film hat Zeit, 3 Stunden Charakterstudie zu bieten.
Ey, diese endlosen Dialoge bei Tarantino und so, ne, die Leute auch immer als ja, das ist ein Meisterwerk und so, da habe ich aber auch schon immer da gesessen und dachte mir so, oh, warum?
Ja, das kommt drauf an, es kommt auf den Tarantino
warum
an.
Warum müssen die darüber reden, wie die Wandfarbe trocknet, bevor der eine dem anderen das Gehirn an die Wand klatscht? Also ist ja nett,
solange
aber
ihm das Gehirn an die Wand klatscht. Guck dir mal hier, wie heißt es denn, Once Upon a Time Hollywood an. Da enden die Dialoge einfach in gar nichts. Ich werde nie, also das ist wirklich einer der Filme, ich habe noch nie so enttäuscht im Kino gesessen. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, habe gedacht, wow, geil, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, wirklich.
Der hat aber eigentlich
Darsteller,
ganz gute Kritik bekommen, oder?
Der hat wahnsinnig gute Kritik bekommen. Brad Pitt hat einen Oscar bekommen. Der Film ist unerträglich. Der ist erstmal, ist er geschichtsschändend, weil die arme Frau, die dort am Ende dann überlebt, Sharon Tate, die ist ja in Wirklichkeit von dieser Mensensekte hingerichtet worden.
Ja.
Das wissen aber die meisten Leute gar nicht mehr. Das heißt, die meisten Leute gehen aus dem Kino und denken, hui, da ist aber knapp ausgegangen mit der armen Sharon Tate. Die war schwanger, die ist von denen fast gekreuzigt worden und gestorben halt. Ne? Ich finde den Umgang mit der Geschichte dieser Frau, und das hat die Familie von Sharon Tate, die ja noch leben, also die Anverwandten, haben auch gesagt, finden sie gar nicht geil. Also fände ich auch nicht so geil, wenn meine Mutter ermordet worden wäre, dass einer dann 30 Jahre später einen Film mit der dreht, wo einfach nachher dann dasteht, ja, die wurde ja gerettet von Brad Pitt.
Ja.
Nee, wurde sie halt nicht. Aber gut, da sagt Tarantino, das ist so wie die Szene mit den Nazis bei Inglourious Basterds am Ende, weißt du, wo Hitler dann, das ist ja auch, aber das ist für mich was anderes. Da wird es zum modernen Märchen, das andere ist aber so lange realistisch, dass die meisten Zuschauer, die das Geschichtskenntnis nicht haben, jeder weiß, dass Hitler nicht in einem französischen Kino in die Luft gejagt wurde. Das weiß
ich. Ja, genau. Es ist halt übertrieben, ne? Es ist hart
übertrieben. Aber was mit Sharon Tate passiert ist, weiß unsere Generation in 90% der Fälle eben nicht mehr. Ja. Und plus, ich finde diesen Film auf grausame Art und Weise langweilig. Da kommt eine Szene, wo Leonardo DiCaprio seinem Bodyguard oder das Stunt-Double, Cliff Booth heißt er ja in dem Film, Brad Pitt, sagt, ey, fahr mal meine Antenne reparieren, die ist irgendwie kaputt. Und dann denkst du so, Ja, gut, ne? Ist ein seltsamer Auftrag für einen Film, aber das werden sie ja jetzt nicht zeigen. Oh doch, 10 Minuten lang guckst du Brad Pitt dabei zu, wie er einfach fährt. Dann steigt er aus, zieht sich sein Shirt aus, dann siehst du Brad Pitts trainierten Oberkörper, dann repariert er die Antenne, dann fährt er wieder zurück. Ich habe 20 Minuten lang Brad Pitt dabei zugeguckt, wie er einmal TV-Antennenreparatur durchspielen durfte. Und dann sitzt du da, ich verstehe nicht, wie andere Leute, ich war mit einem Freund im Kino, mit Christoph, und der drehte sich irgendwann zu mir rüber und meinte, ich weiß nicht, also das ist ja sowas von langweilig. Und es war es auch. Ein fürchterlich langweiliger Film.
Also im Grunde Tarantino-Film,
kann Meisterwerke schaffen. Tarantino ist immer hop or top. Es gibt dieses mit den 12 da in der Schneehütte, auch unerträglich beschissener Film. Hateful Eight mit 8 in der Schneehütte. Wahnsinnig langweilig. Pulp Fiction dagegen kann niemand was sagen.
Genau, ich fand auch, also Pulp Fiction fand ich gut. Reservoir Dogs fand ich wiederum langweilig.
Nein, aber, falsch. Ganz falsch. Nein, ganz falsch.
Über Tarantino kann man streiten. Aber mal weg von Filmen, zurück zur aktuellen
Elden
Realität.
Ring.
Nein, nicht Elden Ring.
Ich bin durch.
Du bist durch, okay.
Naja, ich stehe vor dem Elden Beast. Aber ich entscheide mich jetzt, ist ganz lustig, ich bin gestern vom Endgegner gekillt worden, habe mich dann entschieden, ach, ich spiele einfach das Spiel weiter.
Ja, kannst du ja machen. Funktioniert ja ganz
genau,
gut.
Genau, kannst du machen. Ich mache jetzt einfach weiter.
Das Thema, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, hast du das mit den DFB-Trikots mitbekommen?
Wenig.
Aber den kleinen Skandal darum hast du mitbekommen, ne? Also erstmal ja sowieso, dass der DFB irgendwann demnächst von traditionell Adidas wechselt zu Nike.
Also, ja, das habe ich mitbekommen. Da hat Karl Lauterbach ja auch gepostet, das wäre wirklich, wirklich enttäuschend. Auch ein bisschen Heimatverbundenheit. Ich meine, Adidas ist ja auch ein kleiner Konzern.
Okay. Aber also das kann ich tatsächlich so ein bisschen nachempfinden.
Das ist doch albern. Das sind beides Milliarden.
Ja, natürlich ist das albern. Und die haben halt mehr Geld auf den Tisch gelegt.
Wahrscheinlich werden wir verklagt. Deswegen sage ich das jetzt. Es ist bewusst Satire, liebe Anwälte. Wahrscheinlich werden die Sachen von exakt den gleichen Kindern in China genäht.
Ja, höchstwahrscheinlich schon. Wobei die einen Kinder bei Adidas, glaube ich, blond sind und blaue Augen haben. Denn hast du das mit dem Wirbel um die aktuellen Trikots mitbekommen? Die aktuellen DFB-Trikots?
Die Farbe, das viele
das sind die Auswärtsdinge, das ist gar nicht das Ding, sondern bei den, du kannst ja so ein Trikot ja bestellen und kannst dir dann selber aussuchen, also so custom-mäßig, was für Namen du hinten drauf haben möchtest und so. Ja, da gehen bestimmte Sachen nicht, ne? Also du kannst dir kein Shirt bestellen, wo Hitler hinten drauf steht oder so, oder Goebbels oder was weiß ich was, aber du kannst dir ein Trikot bestellen und dir die Nummer selber aussuchen. Und es gab dort ein kleines Problem, denn die Schrift ist etwas kantig, sag ich mal.
Ja, aber komm schon, rein.
Hast du das gesehen? Hast du Bilder davon gesehen?
Ja, aber nur so im Vorbeigehen, da habe ich gedacht, ist es jetzt nicht irgendwie trotzdem ein bisschen...
Google mal DFB-Trikot 44. Wenn man nämlich die Nummer 44 auf das Shirt druckt, sieht das ein bisschen so aus, als ob man für die SS auf den Platz zieht.
Ja, gut. Es ist nicht glücklich.
Ist ungünstig, würde ich sagen, ne?
Ist wirklich ein bisschen ungünstig, ja.
Da fragt man sich so ein bisschen, wie kann das passieren? Wie kann das bei einem
Milieu...
Das
sieht wirklich voll aus wie ein SS-Zeichen.
Ja, ja,
genau. Voll aus.
Wie kann sowas passieren bei so einem Milliardenkonzern? Warst du mal? Wahrscheinlich nicht. Ich bin da gelandet, weil wir auf dem Weg nach München da zufällig in einem Hotel Zwischenstopp gemacht haben. Beim Standort von Adidas. Also beim Headquarter quasi. Das ist in Herzogenaurach.
Nein, ich war da nie.
Oder Herzobase, wie es auch genannt wird. Ist ein riesiges Gelände und da sind unter anderem so Fußabdrücke von berühmten Sportlern und so abgebildet. Also so ein Walk of Fame quasi mit berühmten Sportlern und daneben zwei riesige Outlet-Center.
Okay.
Ja. Also,
Welche Sportler? Also jetzt hau mal einen raus.
Steffi Graf ist da, glaube ich, zum Beispiel mit dem Fußabdruck verewigt. Also wahrscheinlich alle, die irgendwann mal von Adidas in irgendeiner Form gesponsert wurden. Natürlich hier jede Menge Fußballer, aber ich kenne halt keinen davon, ne?
Ich muss zugeben, dass ich da ja auch wirklich sehr wenig Ahnung von habe.
Also ich glaube, der einzige berühmte Fußballer, den ich wirklich kenne, ist Rahn.
Helmut Rahn. Ja. Helmut Rahn.
Helmut
Fritz
Rahn.
Fritz Walter. Ja, du kennst ja schon bekannte Fußballer. Also ja, aber Basler und so.
Helmut Rahn ist ja in Essen beerdigt. In Essen-Frohnhausen.
Nein. Wirklich? Hm? Ist das so?
Ja, ja, das ist so. Also ich glaube, Rahn kam sogar aus Essen. Also er ist in Essen-Frohnhausen beerdigt und deshalb steht auch, wenn du über die A40 fährst, sind ja so Fußballsprüche an den Brücken dran. Das heißt, wenn du durch Essen durchfährst, kommt dieses Zitat, Rahn müsste schießen, an der nächsten Brücke steht dann Rahn schießt und an der danach steht dann Tor.
Das ist eigentlich eine ganz süße Idee, stimmt. Kennst du auch die Regenbogenbrücke Richtung? Das war für mich immer das Zeichen, dass Unterhaltung anfing. Also klingt jetzt komisch, aber wir sind ja früher aus Gelsenkirchen immer nach Dortmund in den Soundgarden gefahren. Da fährt man auf die 40 runter.
Ah, ja.
Und dann ungefähr so 3 Kilometer bevor Dortmund beginnt, ist eine Brücke, da sind so Regenbogen, weiß ich früher jedenfalls, Regenbogenlampen dran. Also da ist so eine Art Regenbogen über die Autobahn gespannt. Überhaupt nicht schön, überhaupt nicht spektakulär.
Aber kenne ich.
Aber ich wusste immer, ab jetzt fange ich an, richtig hart vorzusaufen, damit ich in ungefähr 10 Minuten so bereit bin, dass ich mir im Soundgarden kaum was kaufen muss.
Das ist so ein bisschen wie am Flughafen sein, dass der Urlaub so ein bisschen anfängt. Ne? Man kommt in andere Stimmung.
Ja, ich komme ja erst im Flughafen, wo ich ankomme, in andere Stimmung.
Davor weil dann die Drogen nachlassen oder was?
Genau, weil die Drogen, ja, also weil ohne ist nicht so gut.
Hast du immer noch so harte Flugangst?
Ja.
Ah. Kann man
ich fliege
das nicht
morgen nach Barcelona und ich habe... Ich bin mir nicht so sicher.
Ja, Barcelona also, ist ja relativ kurzer Flug, oder?
Wie lange ja gut, aber ich habe eben gesehen, dass es ein Airbus ist und da habe ich jetzt schon keinen Bock, eine Boeing ist, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf.
Warum? Was unterscheidet das? Also,
naja, weil die Boeing im Moment sehr schlechte Presse hat, was die Sicherheitspolitik angeht. Das hast du doch hoffentlich mitbekommen.
War das die, wo das Stück rausgeflogen ist?
Unter anderem und wo der Whistleblower, Dan, wie hieß der? Ich muss mal kurz gucken, das weiß ich nämlich nicht, Whistleblower, erstaunlicherweise am dritten Tag der Verhandlung Selbstmord begangen hat.
Ach.
Ja. John Barnett. Das war überraschend. Also er hat sich monatelang sagen wir mal, verstecken müssen vor seinem ehemaligen Arbeitgeber, hat sich entschieden, dagegen aufzubegehren, hat öffentlich ausgesagt, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei Boeing eine absolute Katastrophe waren. Ja, und dann hat er sich halt nach 3 Tagen bedauerlicherweise entschieden, sich zu verabschieden.
Aber ich, mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn du von einem deutschen Flughafen aus losfliegst, musst du dir um die Maschinen und die Technik und so weiter relativ wenig Sorgen machen. Weil so ätzend pedantische Deutsche sind, in dem Bereich ist es dann sehr schön. Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile. Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Also ich glaube, da musst du dir wirklich wenig Sorgen machen. Also bist du mal irgendwo deutlich außerhalb von Europa mit dem Flieger unterwegs gewesen? Also so
Nein, ich habe letztens ein Video von Yeti Air gesehen, das 2019 abgestürzt ist. Und wenn du allein das Flugzeug siehst, in dem die Leute, also diese Flugzeuge von zum Beispiel Yeti Air, las ich dann, dürfen noch nicht mal in Europa landen.
Ja.
Also, die dürfen in Europa nicht landen.
Also ich erinnere mich dran, dass ich mit Nikolas in Indien 2 Inlandsflüge hatte und bei einem davon war der Sitz vor mir mit Gaffertape festgemacht. Und auch oben die Klappen, wo das Gepäck drin verstaut war, waren teilweise mit Gaffertape geflickt. Das ist nicht sehr vertrauenserweckend, wenn du in dem Flieger sitzt.
Und da, du bist trotzdem damit geflogen.
Ja klar, ja, was willst du machen? Du bist halt in Indien. Willst du sagen, nein, ich nehme den Bus.
Nee. Ja, also ich würde sagen, nein, fickt euch, auf gar keinen Fall.
Nee, das ging. Und in Mexiko, also in Mexiko war nicht ganz so schlimm. Indien war schon härter. Aber da, das geht irgendwann. Also ich habe von meinem Prof auch Geschichten gehört, als der auf irgendeiner Konferenz in Feuerland war, wo die auf irgendeiner Buschpiste gelandet sind. Wo auch so diverse Gebete sprichst, dass das Ding irgendwie ankommt. Aber ich glaube, gerade so ein innereuropäischer Flug, da musst du dir gar keine Sorgen um Sicherheit machen. Also ich glaube, was da an Unfällen passiert und so, das kannst du an einer Hand abzählen.
Kann ich komplett nicht beurteilen.
Ich meine, du fährst doch wahrscheinlich mit dem Auto zum Flughafen, ne? Statistisch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da tödlich verunglückst, deutlich höher.
Ja, ich weiß, Statistik, aber du kommst ja an Ängste nicht mit Wahrscheinlichkeit.
Natürlich nicht, ne? Ängste, also Statistiken machen keine Ängste.
Mich macht das, also für mich ist es schwierig.
Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass du sagst, du lässt es komplett, sondern so, dass du sagst, okay, ich muss damit halt irgendwie umgehen.
Ich kann mich ja nicht den Rest meines Lebens einsperren. Das
ja,
geht
genau.
Ja
das ist halt der Punkt mit so Risikodingern. Ne? Man muss immer für sich entscheiden, und das gilt, glaube ich, bei allen Dingern, wo ist für mich der Punkt an Risiko, dass ich eingehe? Also der Punkt zwischen Risiko und Lebensqualität. Weil du kannst dich ja auch in Watte packen und nicht mehr vor die Tür gehen. Und dann erfährst du, dass die meisten Unfälle zu Hause passieren.
Ja, also es gibt keine Rettung also dafür musst du dich wirklich im Keller eingraben, aber so ist das Leben halt nicht.
Ja.
Und aber es ist trotzdem für mich eine Überwindung.
Ja, verstehe ich. Ging mir, ich bin lange, lange Zeit selber kein Auto gefahren, und als ich mich dann das erste Mal nach Jahren wieder hinter Steuer gesetzt habe, war das für mich auch eine harte Überwindung.
Warum eigentlich?
Weil ich es so lange nicht gemacht hatte und Angst hatte davor. Also Angst, etwas falsch zu machen im Straßenverkehr.
Echt? Du hattest Angst vor dem Autofahren?
Ja, ich hatte Angst vor dem Autofahren.
Du hast doch ein Motorrad auch gefahren.
Ja, ich weiß. Ich bin halt jahrelang Motorrad gefahren. Dann bin ich, ich glaube, 2 Jahre oder so gar nichts gefahren und dann halt wieder Auto gefahren. Das klingt im ersten Moment bescheuert, dass ich halt vorm Autofahren hatte ich mehr Angst als vorm Motorradfahren, weil ich das Motorradfahren halt gewohnt war, ne? Und beim Auto hast du irgendwie, das ist halt groß, du musst irgendwie mit den Abmessungen klarkommen, es ist im Zweifelsfall sehr behäbig und du kannst nicht mal eben kurz Gas geben und dich noch irgendwo einfädeln oder so. Ich hatte wirklich, also nach langer, langer Zeit nicht Autofahren, hatte ich Angst vorm Autofahren. Hat sich dann relativ schnell auch wieder gegeben, aber ich verstehe Leute, die lange nicht Auto gefahren sind und die dann Angst haben, sich wieder hinter Steuer zu setzen. Kann ich nachvollziehen. Also nicht mal, weil du Angst hast, irgendwie gegen den nächsten Baum zu fahren, so ein Auto bedienen und so weiter kannst du, aber dass du irgendwie was falsch machst. Und man muss ja sagen, wenn Menschen irgendwo unentspannt sind, wenn jemand was falsch macht, dann im Straßenverkehr.
Ja, das stimmt, ja, natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu sterben, ist enorm hoch. Aber ich glaube, die Ultimativität des Flugzeugs macht einem so Angst. Beim Straßenverkehr hat man immer noch die stille Hoffnung, dann kriege ich halt aus der brennenden Karre raus. Aus einem abstürzenden Flugzeug ist das halt nicht drin.
Ich glaube, beim Fliegen ist es auch so ein Ding, du musst die Kontrolle abgeben. Ne? Also du hast es halt selber nicht in der Hand. Andererseits hast du das, wenn du mit dem Bus fährst, auch nicht. Ne?
Ja, es ist wie alle Ängste eine, wie soll man das nennen?
Es ist halt irrational. Aber
irrational.
Ängste sind selten rational.
Richtig. Also die Angst vor dem Tiger, der vor dir steht, die ist rational. Aber die Angst vor dem Flugzeug ist natürlich irrational.
Ja.
Ich glaube aber, sowas wie du in Indien fliegen, das könnte ich nicht.
Ja, aber auch da bist du halt an dem Punkt, wenn du keine andere Wahl hast, was machst du dann? Dann musst du dich halt überwinden. Und in Indien halte ich übrigens Fliegen immer noch für sicherer als Autofahren. Weil Autofahren da die Hölle ist.
Ja gut, das ist dann... Man glaubt, das hat mir irgendwann mal jemand, ich glaube, in Bali oder so erzählt, dass man mit dem Irrglauben aufsitzt, dass in solchen Ländern, in Entwicklungsländern, würde es ja trotzdem klappen.
Genau, die achten ja dann mehr aufeinander und so, ne? Am Arsch.
Ja, oder es würde einfach da sterben einfach viel mehr Leute. Viel, viel, viel mehr Leute.
Ja, es wird halt im Zweifelsfall nicht so erfasst. Oder man bekommt es halt nicht mit. Also ich weiß nicht, wie viele Tote es, warte, ich kann es mal googeln. Tote Indien, Straßenverkehr. Weltweit war Indien mit 150.785 Personen das Land mit den meisten Verkehrstoten.
150.000 Tote?
Ja. Laut Kalkulation der WHO kamen sogar 299.000 Personen ums Leben.
Wow. Fast 300.000 Verkehrstote im Jahr. Gut, die haben eine Milliarde Menschen, aber trotzdem ist es...
Ist Wahnsinn. Ja, ja. Die höchste Quote an Verkehrstoten
hatte... Was hat man in Deutschland? 4.000, 5.000?
Warte mal, es gibt eine Wikipedia-Liste. Liste der Länder nach Verkehrstoten. Gucken wir mal, wo ist denn... Da ist Deutschland.
Ich meine, in Deutschland haben wir auf jeden Fall auch das Problem, dass man... halt das unbegrenzte Tempolimit hat, ne?
Ja, kein Tempolimit auf der Autobahn halte ich auch für absoluten Schwachsinn.
Aber unser Wissing hat gerade noch gesagt, ein Großteil der Menschen wünscht sich das nicht, ein Tempo.
Ja, super. Ein Großteil der Menschen wünscht sich auch nicht, Steuern zu zahlen.
aber das stimmt gar nicht. 64% aller Menschen sagen, dass sie, also zumindest bei einer Forsa-Umfrage, 64% der Leute sagen, dass sie ein Tempolimit richtig fänden.
Ja, ich fände das auch richtig. Also ich fahre auch gerne schnell. Ich bin auch mit meinem Motorrad gerne mal über 200 über die Autobahn gebrettert. Aber sinnvoll ist das nicht. Also Tempolimit, ja bitte. Und zwar besser gestern als heute.
Ich fahre auch gerne mal schnell. Aber...
130 reicht doch. Ist doch voll okay.
Ja, aber 130 ist natürlich nicht schnell, ne?
Ja, aber es reicht. Es ist voll. Also, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Die Zeit, als ich mit dem Auto häufiger nach Österreich gefahren bin. In Österreich gibt es ein Tempolimit von 120, ist es, glaube ich. Oder 130. 120 oder 130, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe meinen Limiter immer auf 130 gestellt, weil das noch in der Blitzertoleranz war. Auf jeden Fall. Das ist schön, jemand, der fürs Tempolimit plädiert und trotzdem das bis oben in maximal auslotet. Nee, aber.
Ich finde es halt geil, dass in Ländern wie der Schweiz ein Tempolimit existiert und die Leute halt reihenweise Porsches und krasse Megakarren fahren, die überhaupt nicht ausfahren können.
Ja, aber ist doch gut.
Also, als ich in der Schweiz war, habe ich so viele Wagen gesehen, die mal easy 250 fahren und du kannst es nicht an einer einzigen Stelle
dann
fahren.
Dann fahr auf eine Rennstrecke, wenn du sowas ausfahren willst. Aber nicht irgendwie auf öffentliche Straßen, wo Familien und Menschen unterwegs sind, die nicht sterben möchten, weil du eventuell mal kurz 5 Minuten Michael Schumacher spielen willst. Ne? Also, ich finde ein Tempolimit
ist
lange
überfällig.
Ich finde
das krass, dass man sowas wie den Nürburgring fahren kann, ne?
Ja, aber es ist doch, also, ne, also meinst du jetzt fahren im Sinne von da mal rumfahren und richtig Gas geben, wenn man will?
Genau, wenn man will, kann man.
Ja,
aber theoretisch ja. Also, ich glaube sogar, man ist dann versicherungsfrei. Ne? Also, wenn irgendwas passiert, hat man keine Versicherung. Ist das so?
Oh, das weiß ich nicht.
Also ich glaube schon, dass man da irgendwie, also dass die sich schon irgendwie absichern, wenn du da einen fetten Unfall baust.
Ja, das auf jeden Fall. Also es kostet ja auch wahrscheinlich eine Menge, ne? Wer haftet bei Unfällen während Touristenfahrten auf der Rennstrecke? Haftpflichtschäden zahlt die Kfz-Versicherung.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Offensichtlich.
Ich würde das, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, mal einmal nur einmal zum Spaß das zu fahren, aber ich glaube, ich würde Angst bekommen, weil da so viele Irre unterwegs sind.
Hier steht, Standard-Kfz-Versicherer haben im Allgemeinen eine Ausnahme, die den Nürburgring und andere Rennstrecken nicht abdeckt.
Ja, gut, dann hast du ja deine Antwort darauf.
Ja, aber du kannst wahrscheinlich, wenn du da irgendwie deine Runden buchst oder deine Zeit, wahrscheinlich irgendwie eine Zusatzversicherung für irgendwie 8,50 Mark oder so mit abschließen. Wirst du wahrscheinlich sogar müssen. Also
ich hätte halt einfach Angst, dass die Leute mich da bedrängen oder dass irgendwie von hinten irgendein Idiot ankommt.
Ja, hätte ich auch, aber ich finde, auf der Rennstrecke musst du damit rechnen. Auf der Fahrt von Frankfurt nach Stuttgart bitte nicht.
Das ist richtig.
Also da ist ja okay. Deutschland liegt übrigens im Jahr bei 3206 Verkehrstoten. Laut offizieller Schätzung. 3000, warte mal, jetzt habe ich es gerade, 3000 ein paar zerquetschte. 3206.
Das muss man sich mal vorstellen. Also sagen wir mal, okay, wir haben 82 Millionen.
Du kannst hier je 100.000.
Ungefähr eine Milliarde, ne?
Es gibt ja auch je 100.000 Einwohner sind es 4,1.
Und in Indien dann?
In Indien 22,6.
Wow, das ist krass. Ja, gut, ne? Keine Straßen. Also ich war ja in Ägypten letztens und da ist es auch so. Also das ist unglaublich, wie die Leute fahren. Nicht nur, wie sie fahren, sondern auch unter welchen Bedingungen. Also da ist original einfach ein kleiner Junge von vielleicht maximal 10 Jahren, ich würde 8 Jahre schätzen, auf einem Motorrad voll beladen mit Hühnern. Also wirklich so links und rechts hingen Hühner aus dem Motorrad raus. Einfach mit 80 an uns vorbeigefahren.
Ich habe in Indien ganze Familien auf einem Motorrad gesehen. Also wirklich so Mutter, Vater, 3 Kinder. Alle ohne Helm, irgendwie auf das Motorrad gepackt.
Das ist schon, also das, allein dieses kein Helm oder kein Kindersitze sind in vielen Teilen der Welt überhaupt kein Thema, ne?
Ja, also ich hatte ja, als wir das erste Mal nach Indien geflogen sind, habe ich ganz naiv gedacht so, ach geil, ey, Indien, jetzt bin ich ein paar Wochen in Indien, da kann ich mir eigentlich, das wird ja wahrscheinlich nicht die Welt kosten, mir mal ein Motorrad leihen und ans Meer fahren oder so.
Wow, das ist wirklich sehr naiv, glaube
ich. Ja, und dann bin ich da gelandet, war ungefähr eine Minute im Straßenverkehr unterwegs, also mit unserem Fahrer, den wir hatten, und habe mir gedacht, ja, ich bin froh, wenn ich es hier schaffe, über die Straße zu gehen, ohne zu sterben.
Und ich muss zugeben, dass mich nach Indien auch nichts zieht. Nichts.
Ja, wir waren halt mit dem Job da, ne? Also mit der Uni,
ich weiß,
Nikolas und ich.
Aber privat, also ich habe auch einen Kumpel zum Beispiel, der privat nach Indien reist und Mumbai und so, und der ist natürlich auch krass geflasht davon jedes Mal. Und er meinte, das erste, was er da war, hat er im Taxi angefangen zu weinen, weil ihn so das überfordert hat.
Ja, das glaube ich. Also für mich war das auch das erste Mal aus Europa und das war ein harter Kulturschock, also ein richtig harter Kulturschock. Es kommt in Indien aber auch wirklich sehr, sehr stark darauf an, in welcher Gegend du unterwegs bist, ne? Ob du irgendwie, also das haben wir auf dem Flug hin schon gemerkt. Wir sind, als wir das erste Mal geflogen sind, sind wir in Kalkutta umgestiegen und das war wirklich so, wow. Der Flughafen hier wirkt so ein bisschen wie von irgendwie 5 Hobbyleuten zusammengezimmert. Da hast du irgendwie die so in etwa die Passkontrolle an einem Tapeziertisch, so in etwa. Und als wir das zweite Mal hingeflogen sind, sind wir über Neu-Delhi geflogen. Und da hast du in Neu-Delhi, steigst du aus, und das ist wie Frankfurt Flughafen. Das ist halt ein großer internationaler Flughafen nach, würde ich sagen, westlichen Standards. Oder wobei westlich stimmt ja gar nicht. Also in China wirst du es ähnlich haben. Also nach kapitalistischem Standard, sage ich mal. Also das war ein riesiger Unterschied. Und als wir dann also unser Besuch in Indien war ganz im Osten, in Bhubaneswar. Wir waren noch mal einen Tag in Puri, das ist dann am Strand. Komplett andere Welt. Also wirklich, wirklich andere Welt. Also sehr, sehr arm, sehr groß trotzdem alles. Menschen, ich habe nie solche Menschenmengen gesehen. Also das war Wahnsinn.
Das war das, was er auch erzählt hat. Also man steigt in Mumbai aus dem Flughafen, geht ins Taxi. Und es ist einfach nur, das Taxi fährt nicht so, es schiebt sich durch Menschenmengen, überall.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, das würde mich auch überfordern. Und ich.
Die Geräuschkulisse ist krass, weil hier in Deutschland, wenn du unterwegs bist und jemand hupt, dann ja meistens, weil er sauer ist und meint, du fährst nicht richtig. Oder irgendwie jemand hupt in seltensten Fällen mal, um jemand anderen aufmerksam zu machen. So hier, ne, Vorsicht, du hast keine Vorfahrt oder sonst was. In Indien hupt man einfach immer, um auf sich aufmerksam zu machen, um zu sagen, ich bin hier. Wir haben auch
ich bin hier, ich hupe
ja,
jetzt,
ja, genau,
durchgehend,
das,
für immer.
Ja, es ist wirklich so, die Leute hupen durchgehend, immer beep, 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 durchgehend, die ganze Zeit. Es macht einen wahnsinnig.
Es würde mich wahnsinnig machen, der Dreck würde mich wahnsinnig machen, die Armut würde mich, glaube ich, betroffen machen,
ja,
weil sie nicht, also du kannst den Menschen nicht helfen. Natürlich kannst du punktuell irgendjemandem helfen, aber du kannst niemandem wirklich helfen.
Ja, das stimmt.
Und das würde mich, oh.
Wie lange warst du eigentlich in Ägypten?
2 Wochen. Aber natürlich auch in einem Ökosystem, das mit der Realität Ägyptens nicht viel zu tun hat.
Ja, im Touristenbunker. Also nein, nicht Bunker, aber im Touristengebiet. Ne?
Touristengebiet, und dann waren wir in Luxor. Luxor war, also da siehst du ja dann schon das echte Ägypten auf dem Weg dahin, weil du übers Land fährst.
Ja.
2,5 Stunden erst durch die Wüste, dann übers Land, die Landbevölkerung. Und das ist schon die Armut, die du da siehst, und auch einfach die Umstände. Das ist so krass.
Das ist
ja, es ist, meine Eltern sind ja nie, nie wirklich aus, also nee, aus Europa generell nicht rausgekommen, aber selbst aus Deutschland kaum rausgekommen, weil meine Eltern halt nie die Zeit oder das Geld hatten, irgendwie groß zu verreisen. Ich glaube, das Weiteste, mein Vater ist einmal in Spanien gewesen mit Freunden, ich glaube, das war noch bevor er meine Mutter geheiratet hat. Und meine Mutter war, glaube ich, das Weiteste, wo die mal war, war irgendwie Italien, irgendwo Richtung Gardasee, wenn sie überhaupt so weit gekommen ist. Ne? Und das ist ja alles eigentlich noch kulturell wie hier zu Hause. Also selbst Spanien ist ja kulturell immer noch Europa eigentlich das Gleiche, könnte man sagen. Natürlich ist Europa kulturell vielfältig in allen Ländern, aber es ist immer noch der gleiche Kulturraum, möchte ich es mal nennen. Ja, aber wenn du dann wirklich mal außerhalb von Europa warst und gerade Asien, Asien finde ich krass, weil das einfach so anders ist. Ich kann es aber jedem nur empfehlen, wenn es irgendwie finanziell möglich ist oder so, macht mal einen Trip nach Asien. Also irgendwo, also Asien für Einsteiger ist, glaube ich, irgendwie Thailand oder so. Thailand ist sehr sicher, sehr günstig, der Flug ist teuer, aber der Rest ist okay. Und wenn man direkt die harte Nummer möchte, auf nach Indien.
Sie wollen es hart, ja, sie wollen Durchfall, sie wollen Parasiten. Ja, es gibt
ein ganz
unendliches Elend gemischt mit wahnsinnigem Reichtum.
Es gibt einen ganz witzigen TikTok-Kanal, der einfach alles isst, was es in Indien auf der Straße zu essen gibt, was so angeboten wird. Der weiß nicht, was es ist, aber er isst einfach mal alles.
Ja, das habe ich auch gesehen. Der Typ, der ständig im Krankenhaus landet, ne? Wobei aber gesagt wird, dass, also natürlich in Indien, das ist schon, wenn ich das jetzt auch aus Europa, ich sage das jetzt rein aus europäischer Perspektive, teilweise echt ekelhaft. Wenn die mit dem Essen, wenn die mit den Händen in das Essen reingreifen, um es dir dann in so einen Fladen reinzutun oder so, dann denkst du auch, das ist einfach,
aber,
weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber egal.
Aber es ist,
aber
es ist
oft
in Indien
ist es
ja
auch
relativ
die andere Bakterienkulturen, dass das einfach, ja. Also habe ich mal gelesen, auch das Wasser, also oder jede Art von Getränk, wird dadurch beeinflusst, dass es halt einfach andere Bakterienkulturen sind.
Genau, du bist als Europäer halt einmal gefickt. Wenn du länger vorhast, da zu bleiben, so ein Jahr oder ein halbes oder so, kannst du eigentlich nichts besser machen, als in der ersten Woche einmal alles essen, alles trinken. Dann leidest du eine Woche, aber danach bist du fast immun sozusagen.
Ja.
Aber ja, geil ist das nicht. Aber diese Nummer mit den Händen essen ist ja auch was Kulturelles. Ne? Für mich war es super irritierend, weil ich weiß noch, den ersten Tag, als wir da waren und dann im Guesthouse in der Küche was gegessen haben, haben sich Leute zu uns an den Tisch gesetzt, halt andere Wissenschaftler, die halt ihren Teller vor sich hatten mit irgendwie Reis und Hähnchen und sonst was. Und die mit den Händen gegessen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie mich, also dass ich das irgendwie abstoßend fand oder so, aber es hat mich irritiert. Ich habe da gesessen und jemand saß mir gegenüber, der seinen Reis und sein sapschiges Hähnchen und so mit den Händen gegessen hat.
Ja, aber ganz ehrlich, also es gibt ja gute Begründungen dafür, dass man Essbesteck benutzt. Also entweder ob Stäbchen sind, Gabeln, Löffel oder sowas, ist ja einfach aus hygienischer Sicht und das ist ja einfach eine jahrtausende alte Tradition, dass man sein Essen tendenziell nicht mit den Händen isst, ja, weil es einfach nachweislich nicht gut ist.
Nee, das kommt drauf an, wo du bist. In Indien ist es halt zum Beispiel vollkommen normal, dass die Leute
ja,
mit den Händen
aber
essen.
Die müssten doch aus dem sowieso schon sehr geringen hygienischen Standard, den sie nun mal haben, herauslernen, dass das jetzt keine gute Idee sein kann.
Ja, aber warum denn? Aber wenn mal angenommen, du wirst davon nicht krank und es ist normal und also in deiner Kultur oder in dem, wie du aufgewachsen bist, warum sollte dir das dann komisch vorkommen, wenn du nicht krank wirst davon? Warum sollte dir irgendwas komisch vorkommen davon? Es kann dir ja genauso gut, könntest du ja jetzt was Europäisches nehmen, sowas wie Taschentücher. Leute schneuzen sich in Taschentücher und stecken die danach in die Tasche. Ist, wenn man genauer drüber nachdenkt, auch hochgradig ekelhaft.
Eigentlich schon, ne?
Ja.
Und früher hat man die Taschentücher in der Generation meiner Oma und
die waren
davor
waschbar.
Noch viel länger. Da hat man die waschbaren Taschentücher.
Ja.
Da wurde das in ein Stofftaschentuch gerotzt, die Rotze dann so gesehen so lange aufbewahrt, bis man sie ausgewaschen hat und dann wieder da rein.
Ja. Ist, wenn man genau drüber nachdenkt, genauso widerlich und auch jetzt, was Bakterienverbreitung und so angeht, auch nicht besonders gut. Aber das ist halt was kulturell normal war. Findest du heute auch komisch, weil wir heute Generation Tempo sind, ne? Einwegtaschentücher, aber in der Generation unserer Großeltern war das noch vollkommen normal. Halt Stofftaschentücher zu haben.
Ja, für mich ein schwer nachvollziehbarer Gedanke, aber ich erinnere mich an meine Großeltern, dass sie das wirklich hatten.
Ja, ich erinnere mich daran auch noch. Also meine Oma hatte auch immer Stofftaschentücher dabei.
Das ist ja genauso kann man sowas wie, überhaupt noch, ehrliche Frage, kann man das noch kaufen? Stofftaschentücher?
Ja, garantiert. Also alleine, ich meine, am Ende hast du ja auch sowas wie, ich weiß nicht, ob das kulturell die gleiche Wurzel hat, aber so Einstecktücher bei Anzügen, wo kommt das denn her?
Die sind komplett sinnlos, oder? Also die benutzt man für nichts. Ich habe auch einen Anzug mit Einstecktuch.
Aber sind das, hat das die gleichen Wurzeln wie Taschentücher?
Fragst du jetzt nun wirklich einen klassischen Nicht-Anzugträger? Also ich kann es dir nicht beantworten. Ich bin so ein reiner Funktionskleidungsträger. Ich würde mir, ohne gelogen, 30 Mal das gleiche Outfit tragen, für jeden kaufen, das gleiche Outfit jeden Tag. Es würde mich überhaupt nicht stören.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich Mode-Asperger habe oder so, aber es ist, also ich habe mir auch mal 20 Mal das gleiche Shirt gekauft, das gleiche T-Shirt. Weil es mir gut passte und es mich nicht gestört hat. Und dann sagt meine Frau irgendwann, willst du mal ein anderes anziehen? Ich sag, warum? Und die sagt, naja, weil du siehst jeden Tag gleich aus. Ich sag, ja.
Ist doch.
Aber gut, ne?
Aber das hatte doch hier, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Steve Jobs hatte das doch auch, oder? Immer den gleichen Turtleneck, die gleiche Jeanshose, die gleichen Schuhe und die 20 Mal im Regal stehen, um allein
Steve
schon am
Jobs
Tag...
war aber auch sehr wahrscheinlich ein hoch funktionaler Asperger.
Aber es ist eine Entscheidung weniger, die du am Tag treffen musst. Und Entscheidungen treffen ist anstrengend. Also Entscheidungen treffen kostet Energie.
Es gibt kaum etwas, das habe ich jetzt auch bei Barcelona wieder gemerkt, obwohl ich da nur Handgepäck packe. Wirklich, wenn... Also sollten du und ich hier heiraten und ein Pärchenspiel machen dürfen, ne? Müssen.
Ja.
Und du wirst gefragt, was ich am meisten hasse auf der ganzen Welt. Dann ist noch eine Sache vor Nazis, ist es Kofferpacken. Kofferpacken beschäftigt mich schon 2 Tage vorher, macht mich wahnsinnig. Ich bin nicht in der Lage, einen Koffer zu packen, jedenfalls nicht zielführend. Entweder ich bin schon mal in Urlaub angekommen mit 26 T-Shirts, 2 Unterhosen und ohne Socken.
Aber ich kann es nicht. Mal ganz ehrlich, du fährst 10 Tage weg, ne? Dann packst du 11 Boxershorts ein, 12 T-Shirts und 11 Paar Socken. Fertig.
Und 2
Hosen oder so.
Ich weiß, dass ich das sollte, aber ich kann es nicht. Mir fehlt der Überblick, es macht mich nervös, dann suche ich immer nach irgendeinem, ich habe so ein Problem, ich bin schlecht im Prioritäten setzen. Ich kann, wenn ich ein Problem habe, schlecht abstrahieren und sagen, ja, das ist jetzt gar nicht so wichtig. So, ich muss das erst gelöst haben. Wenn ich das nicht gelöst habe, kann ich nicht weiterleben.
Ah.
Ich muss es gelöst haben.
Ah. Geht dir das generell so mit allen Aufgaben und Problemen, die du hast, dass du Priorisierung schwierig findest?
Ja.
Okay. Kennst du dieses Eisenhower-Diagramm oder die Eisenhower-Matrix?
Nein.
Oder das Eisenhower-Prinzip, kann man sagen. Du nimmst deine Aufgaben und ordnest die in 4 Quadranten ein, auf 2 Achsen. Auf der einen Achse steht Dringlichkeit, auf der anderen Achse steht Wichtigkeit. Also zum Beispiel, ist etwas dringend und wichtig, dann erledige es sofort. Ist etwas wichtig, aber nicht dringend, dann mach den Termin dafür, wann du es erledigen willst. Ist etwas zum Beispiel nicht wichtig, aber dringend, dann guck, dass du das irgendjemandem als Aufgabe zuweist. Ne? Ist es dringend, muss jetzt gemacht werden, ist aber nicht wichtig, wie gut, soll irgendjemand anders machen. Und wenn irgendetwas weder wichtig noch dringend ist, also nicht wichtig und nicht dringend, dann lass es. Dann schmeiß es weg. Ist egal. Musst du nicht machen. Ist im Grunde so ein bisschen wie Triage, nur im Alltag.
Was ist denn Triage?
Triage? Das ist das, wenn Ärzte 20 Notfälle reinbekommen und dann entscheiden, wen sie als erstes behandeln. Also, ne? Im Grunde die Entscheidung treffen, bei welchem Patient lohnt es sich am ehesten, ihm zu helfen. Wenn die Kapazitäten einfach nicht da sind, ne, du hast 2 Notfallbetten und du hast irgendwie, was weiß ich, eine junge Frau mit irgendwie, was weiß ich, eine abgerissene Gliedmaße und daneben hast du einen 80-jährigen Opa mit einem Bauchschuss oder so. Ja, dann weißt du, wen von beiden du zuerst behandelst. Ne, also so ein bisschen, also es klingt böse, aber es ist das Abwägen, wen du eher behandeln solltest. Also entweder bei wem die Erfolgsaussichten größer sind oder
das
wer,
nennt sich Triage?
Wer noch mehr Leben vor sich hat. Ja, das nennt sich Triage. T-R-I-A-G-E.
Hab ich noch nie gehört.
Triage. Also selbst im Rahmen gut, der Pandemie hast du das nie mitbekommen?
Nie.
Weil im Rahmen der Pandemie gab es tatsächlich wohl Krankenhäuser, bei denen das entschieden werden musste. Also wo Ärzte sagen mussten, die Notaufnahme ist voll, da kommen 5 Patienten rein und dann gucken wir mal, wen, also ne, prinzipiell müssten wir alle behandeln, aber wir können nicht und dann gucken wir mal, wen, bei wem sind die Erfolgsaussichten am vielversprechendsten.
Irgendwie oder wer braucht am dringendsten Hilfe. Pandemie ist wie so ein ferner Albtraum geworden, ne, an dem man sich nur noch Punkt, also wenn du bedenkst, wie lange das unser Leben bestimmt hat, allein die Corona-Zahlen, die täglichen Inzidenzen.
Ja, aber es ist weit weg mittlerweile, ne?
Krass, oder?
Ja.
Wir haben damals oft darüber nachgedacht, wie wird das irgendwann sein, wenn das Vergangenheit ist? Werden wir uns davon erholen als Gesellschaft, als Sozialstaat, als soziale Menschen im Umgang miteinander? Wird das unseren Umgang miteinander ändern? Eigentlich nicht. Die Leute sind immer noch genauso scheiße zueinander wie vorher. Ich habe nicht das Gefühl, dass viel übrig geblieben ist von den damaligen Gegebenheiten.
Also von der Zeit weiß ich nicht so, aber die Radikalität in der Kommunikation und die Radikalität im Einstehen für verschiedene Ansichten ist geblieben. Und dass die Spinner, die früher mit ihren Klötzchen hinter der Mülltonne gespielt haben, dass die jetzt immer noch lautstark ihre Klötze über die Straße werfen. das ist auch geblieben, würde ich sagen. Aber sonst, ja, ich würde sagen, so im Alltag, also in deinem ganz normalen Alltag, ist relativ wenig davon geblieben. Und manche Sachen hätte ich mir gewünscht, ne? Sowas wie, dass die Leute, dass es normal wird, dass du nicht krank zur Arbeit gehst. Wenn du krank bist, bleibst du verfickt nochmal zu Hause für ein paar Tage, bis du wieder gesund bist. Und du schleppst dich nicht krank auf die Arbeit. Das ist für alle scheiße.
Das
oder
ist
wenn du
bei uns, in meinem Job ist das teilweise so geworden, da merkst du das auf jeden Fall, dass zum Beispiel einen Termin krankheitsbedingt absagen ist anders geworden.
Schwerer oder selbstverständlicher?
Selbstverständlicher. Früher war es fast unmöglich. Also es war wirklich, wenn du was absagen musstest, dann war aber, also das Publikum hatte kein Verständnis dafür, die Veranstalter hatten wenig Verständnis dafür. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor Corona jeden Termin abgesagt habe. Das gab es einfach nicht, das hat man nicht getan. Und nach Corona hat man dann doch irgendwie, also ich spiele immer noch, wenn ich krank bin, ich habe letztens auch mit Magen-Darm-Grippe noch gespielt, aber trotzdem ist es leichter geworden. Das Verständnis für, ist besser, zu Hause zu bleiben, auch für alle Beteiligten, um niemanden anzustecken, plus auch mich selber zu schonen. Ich habe auch, also da bin ich auch vernünftiger geworden und weise auch immer Menschen in meinem Umfeld darauf hin, die irgendwie Sport machen, wenn sie noch nicht auskuriert sind oder so. Ey, eine Herzmuskelentzündung ist absolut kein Spaß.
Ja.
Absolut nicht.
Also ich finde auch, dieser leichtfertige Umgang mit der Gesundheit anderer, der ist leider zum Teil wieder zurück. Also ich habe mir auch in der Reha Corona eingefangen. Und ich weiß auch ziemlich wahrscheinlich relativ genau, an welchem Tag und wo. Also ich habe in einem Vortrag gesessen mit irgendwie 40 anderen Leuten und da saß ein Herr in der Ecke, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Herr oder eine Dame war, die sich die Lunge aus dem Hals gehustet hat. Und zwar nicht so ein bisschen, ich habe mich verschluckt, sondern eher so von ganz tief unten mit viel Schleim. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, verdammte Scheiße, warum bist du dummer Wichser hier und nicht zu Hause? Du bist doch offensichtlich krank. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig krank. Mich hat das richtig sauer gemacht.
Kann ich nachvollziehen. Ist ja auch super scheiße. Also im weitesten Sinne asozial gegenüber anderen.
Also ich habe meine Corona-Infektion, hätte die länger angehalten, wäre ich zu Hause geblieben. Also ich habe auch mich getestet, bis halt meine Tests wieder negativ waren und wäre dazwischen nicht eh noch ein Tag frei gewesen, bis die Reha wieder angefangen hätte, hätte ich auch nochmal einen Tag gewartet nach einem negativen Test, um wieder dahin zu gehen. Weil ich halt nicht die ganzen Omas und Opas da anstecken will. Aber das ist offensichtlich
ja auch ein sozialer
nicht,
Gedanke. Ne?
Ja, das ist offensichtlich aber nicht bei allen Leuten so hängen geblieben. Naja. Hab ich dir von meiner Reha erzählt eigentlich, was ich da so Schönes mache?
Nein.
Ich hatte heute zum Beispiel als allererstes eine Stunde Hüft-Knie-Gruppe, wo ich Gymnastik mache für meine Hüfte.
Oh wow, das stelle ich mir vor, dir so ältere Damen in Leggings, wo so langsam die Tina Lady sich abzeichnet und du dann auf Knien. Wow.
Ja, das es ist also so, Gymnastik in der Form ist scheiße anstrengend, vor allem wenn das Bein, das du trainieren willst, keine Muskeln mehr hat. Dann hatte ich unter anderem Gerätetraining, Geländetraining, wo man draußen spazieren geht, in Anführungszeichen eine Dreiviertelstunde mit Gehhilfen und so Treppen hoch und runter. Und ich hätte es vorher nicht gedacht, ne? Aber dieses Muskeltraining und so, das ist echt scheiße anstrengend. Also wirklich scheiße anstrengend. Ich spüre Muskeln, wo mir vorher nicht mal bewusst war, dass ich dort Muskeln habe.
Das, dein ganzer Körper ist mit Muskeln übersät. Also ja. Sogar deiner.
Ja, ich weiß. Aber so in der Hüfte rum. Also so Hüfte an der Seite. Wirklich Schmerzen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Muskeln durch eine Operation so in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich dachte ja eigentlich, komm, hier ist ein Bruch, da wurden ein paar Titanschrauben reingehauen und wenn der Knochen verheilt ist, ist alles wieder gut. Am Arsch lecken ist dann alles wieder gut. Der Knochen verheilt in ungefähr 6 Wochen. Davon sind jetzt 4 um. Also na, ich habe noch 2 Wochen ungefähr, in der der Knochen Reiz bekommt, also in dem ich den Knochen belasten sollte, damit der Reiz bekommt und wächst, aber der ist, also ich sag mal so, der ist zu 2/3 abgeschlossen, das Knochen, also das Knochenheilen. Aber die Muskeln und das Bindegewebe drumherum, das ist, also da sind 6 Wochen, kannst du in der Pfeife rauchen, das dauert bis zu 3 Monate, bis das Zeug wieder verheilt ist und das merkst du. Also ich merke
und natürlich
jetzt,
auch altersbedingt. Ne? Also ja, je schneller.
Je älter, desto schlechter. Aber ich bin ja im Verhältnis zu den anderen Leuten da ja wirklich noch jung. Ne? Also und selbst ich merke, dass die Muskeln erstens abgebaut haben und zweitens die jetzt da sind, kaum belastbar sind. Also stell dir vor, du möchtest dich auf dein Bein stellen und es fühlt sich so an, als ob du was weiß ich, mit einer Hantel mit 20 Kilo irgendwie 50 Wiederholungen gemacht hast und danach versuchst, was hochzuheben. So, du hast einfach keine Kraft, die ist nicht ausreichend, um zu stehen. Das ist ein richtig komisches Gefühl. Also du strengst dich wie Sau an, der Muskel fängt an zu zittern und trotzdem reicht es nicht. Hätte ich nicht erwartet.
Ich mache ja in letzter Zeit Krafttraining, also wirklich 3-mal die Woche.
Ja.
Und das ist auch krass, wenn du Bizeps trainierst oder so und allein 2 Kilo mehr, 4 Kilo mehr können heißen, dass du einfach nicht packst. Oder dass du nach ein paar Wiederholungen einfach, dass du merkst, dass der Muskel nachgibt.
Ja, genau.
Ich trainiere im Moment auf Klimmzüge. Ich möchte einfach in meinem Leben mal einen Klimmzug schaffen. Das möchte ich einfach, bevor ich sterbe, möchte ich mal einen Klimmzug gemacht haben. Das muss möglich sein, theoretisch.
Ja, sollte es. Wobei.
Aber habe ich halt nie gekonnt. So.
Ja.
Und wird sicherlich ein Jahr dauern, bis ich das kann. Aber
ja, es dauert lange. Muskeln aufzubauen dauert richtig lange.
Und verlieren ist ein Nachmittag gefühlt.
Ja, okay, ganz so schnell ist es nicht, aber ich habe es ja bei meinem Bein mitbekommen. Okay, die Muskeln wurden bei der OP halt zur Seite geschoben, ne, aber die wurden nicht durchgeschnitten oder so, das macht man nicht mehr, sondern einfach nur zur Seite geschoben und da halt haben halt ein Trauma erlitten und ich habe halt 2 Wochen im Bett gelegen und mich nicht bewegt. Die 2 Wochen haben ausgereicht, damit der Körper einen Großteil der Muskeln komplett abbaut. Einfach weg, weil er braucht die nicht mehr und der Körper ist halt scheiße effizient, Muskeln brauchen viel Energie und wenn die Muskeln nicht gebraucht werden, ist das Erste, was der Körper macht, die Muskeln abbauen.
Ja, klar. Also ihr Lieben da draußen, schön trainieren, natürlich auch Muscle Memory, indem ihr Elden Ring spielt. Das
und
wir
Wichsen
zum
gilt nicht
sagen.
Als trainieren.
Reini,
nicht bei euch.
Den stärksten rechten Arm aller Zeiten. Ich kann das Spiel, ich weiß, dass ich nerve damit, aber ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist wirklich so unglaublich. Ich habe diese Woche, es ist einfach das tollste Spiel ever. Es ist einfach so unglaublich gut. Man sollte es gespielt haben.
Ich hätte es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gespielt, wenn ich nicht den ganzen Tag in der Reha rumhängen müsste.
Ein absolutes Meisterwerk. Also man muss es gespielt haben. Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Überstrahlt für mich alles, was ich in den letzten 10 Jahren gespielt habe.
Wann kommt das DLC?
Besser. Im Juni. Bis dahin
ja
will ich die Scheiße
Zeit.
Aus dem Ding rausgespielt haben. Bin jetzt bei Level 144 und trotzdem stoße ich noch an meine Grenzen. Ich habe noch nicht Malenia, absolute Hurensohn, Endgegner, die härteste, die es wohl gibt in dem Spiel, habe ich noch nicht herausgefordert. Das heißt, da fahre ich jetzt hin und der haue ich jetzt aufs Maul. Reini, es war wieder sehr schön, deine Stimme zu hören.
Ja, hat mich auch gefreut.
Wie immer, ich habe nur Liebe für dich übrig, Reini Bär. Werd wieder komplett gesund.
Ich arbeite daran. Wir brauchen dich. Also wenn wir jetzt nochmal so ein Jogging abmachen würden, hättest du jetzt, wenn du trainierst, eine Chance.
Reini, das hast du letztens schon gesagt, du hast eine gebrochene Hüfte. Wenn ich dann verlieren würde, müsste ich mich danach direkt vor die Bahn werfen.
Ja, dann lass mal anfangen. Nein, war sehr schön, dich zu hören. Ich wünsche dir viel Spaß im Flieger und mit den Drogen und schick mal eine Postkarte aus Lona.
Das mache ich. Ich schicke dir eine Postkarte aus Lona, wie Profis das nennen.
Ja.
Passt auf euch auf, bleibt gesund, Küsschen auf Schnüsschen und bye bye.
Tschüss. Und guckt Bratwurst und Baklava die Show nächsten Mittwoch.
Oh ja, das ist richtig. Sag das nochmal, ich habe mein Mikro schon ausgemacht.
Ja,
Wann läuft es?
Wenn dein Mikro jetzt aus ist, dann macht es keinen Sinn, dass du mit mir redest, du Vollpfosten.
Na, aber du
aber, hörst ja, mich, ja, ich höre dich noch, aber ist egal. Nächsten Mittwoch, 21 Uhr irgendwas auf Pro7, Bratwurst und Baklava, die Show.
21.25 Uhr.
21 Uhr irgendwas. Guckt in die Fernsehzeitung. Nach TV Total.
Mega.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hi, schaltet bitte noch nicht weg, weil wir würden noch gerne kurz mit euch quatschen über Jesus Christus, unseren Herrn und Leiter. Nein. Falsch abgebogen.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Wir sind, ich bin Tarkan Bakci.
Ich bin Christian Huber.
Und wir sind
müde.
Das auch. Gefühlte Fakten. Wir sind ein Comedy-Podcast und wir beide sind auch Comedy-Autoren, die viel fürs Fernsehen geschrieben haben bisher, für Late-Night-Shows und Sketch-Shows und so weiter und so fort. Und in unserem Podcast Gefühlte Fakten gibt es Alltagsbeobachtungen von uns. Wir erzählen aus unserem Leben, wir erzählen aus dem Leben von Prominenten, die wir kennen.
Ohne dass die irgendwas dagegen machen können.
Außerdem reden wir über kuriose Fakten und Artikel aus dem Internet.
Es ist eigentlich wie ein guter Kneipenabend.
Ja, es geht um den Moment, den man gemeinsam verbringt.
Und ihr könnt ordentlich anschreiben lassen.
Das ist quasi ein guter Abend mit Freunden, ohne dass man dafür Freunde braucht.
Exakt.
Dafür sind wir jetzt da.
Ja, das man lebt im Moment, cool. Living the moment. Gefühlte Fakten, living the moment.
Gefühlte Fakten, just do it.
Just auch einen guten Slogan.
Gefühlte Fakten, I'm loving it.
Gefühlte Fakten, das Auto.
Jeden Donnerstag gibt's eine Folge. Klickt euch rein.
Das ist der einzige Slogan, der mir noch eingefallen ist.
Viel Spaß beim Hören. Und dann sagen wir jetzt bei drei unseren Slogan. Gefühlte Fakten. 1, 2, 3.
Müde. Dum.
Was war denn dum?
Das ist eine Auto-Werbung. Ich weiß nicht, für welches Auto.
Dum, das ist Netflix.
Dum, stimmt. Nee. Dum.
Nee, das sagt mir
BMW,
jetzt gar
nichts. BMW, glaube ich.
Das sagt mir gar nichts.
Naja.
Egal. Bis Donnerstag.